wurde die Evangelische Allianz in London gegründet, waren Leiter aus England und aus Deutschland zusammen, die das gemacht haben, also im Jahr 1846. Heute gibt es Evangelische Allianz in 130 Ländern mit etwa 600 Millionen Protestanten, eine ganze Menge. Was macht die Evangelische Allianz? Die meisten werden das vielleicht wissen und wer nichts weiß, dem sage ich es jetzt. Die bringt Christen vor Ort zusammen, um gemeinsam die gute Nachricht zu verbreiten. Früher hat man das sehr häufig gemacht, dass man Evangelisationen durchgeführt hat und dass andere Gemeinden mit dabei gewesen sind, das auf der Basis von der Evangelischen Allianz. Und dann ist natürlich der Hauptpunkt ist die Allianz-Gebetswoche, wo man zusammenkommt, um gemeinsam zu beten. So ist es auch bei uns hier, wie wir vorher schon gehört haben. Dieses Jahr, jedes Jahr geschieht es eigentlich, gibt es so einen Vorbereitungstext, der uns hilft, uns darauf einzustellen und auf die Bibelstellen, die damit zusammenhängen. In diesem Jahr wurde dieser Text, jedes Jahr wird er von einem anderen Land in Europa ausgearbeitet. Dieses Jahr, um es endlich zu sagen, was ich sagen wollte, ist es die Evangelische Allianz in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland, die das gemeinsam erarbeitet haben. Und warum wohl? Was schätzt ihr? Genau, 500 Jahre Reformation. Dieses Jahr, vor 500 Jahren, wie die Leute gerne sagen, hat Luther die Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg genagelt. Stimmt zwar wahrscheinlich nicht, dass es so gewesen ist, aber das hört sich gut an. Und falls er je nach Wittenberg kommt, an die Tür von der Schlosskirche, wo sie das sagen, hat das mit Sicherheit nicht hingenagelt. Aus zwei Gründen. Erstens ist die Schlosskirche abgebrannt in der Zwischenzeit und neu erbaut worden. Und zweitens ist die neue Tür nicht aus Holz, sondern aus Stahl. Und da müsste man versuchen, was ranzunageln. Wie dem auch sei, die Evangelische Allianz hat uns Grundlagen gegeben als Texte und Einleitungstexte für den jeweiligen Tag und zudem für den ersten und letzten Sonntag. Wir sind ja ein kleines bisschen voraus. Wir wollen uns mit diesem ersten Text heute Abend beschäftigen. In der Reformation ging es ja um die Frage, allein die Bibel, sola scriptura, allein die Gnade, sola gratia, und allein der Glaube, sola fide. Und die Evangelische Allianz hat noch ein kleines Wort dazu gesetzt. Sie hat noch als einleitender Text dazu gesetzt, Christus allein. Und das ist unser Thema heute. Dabei wurden wir verwiesen auf den Text aus dem Johannesevangelium. Und ich lese mal die ersten 9 Verse aus Johannes 14. Dann sagte Jesus zu allen: Erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut Gott und vertraut auch mir. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht mit dieser Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Ich gehe also, um einen Platz für euch bereit zu machen. Dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Der Weg zu dem Ort, den ich gehe, den kennt ihr ja. Thomas sagte zu ihm: Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Vers 6 ist das. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, zeig uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Jeder, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Soweit. Diese Verse zeigen uns, wie einzigartig Jesus Christus ist. Und wir wollen uns das jetzt genauer anschauen. Zunächst mal ein einzigartiges Leben. Im Johannesevangelium, jetzt im 14. Kapitel, der allererste Vers, sagt Jesus, erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut Gott und vertraut auch mir. Manche werden sich vielleicht wundern und die Frage stellen, was um alles in der Welt ist einzigartig an einem Leben aus Angst. Aber wird uns vielleicht nicht so bewusst sein hier in Deutschland, weil wir doch relativ sicher leben. Aber für sehr viele Christen ist das normal. Zum Beispiel im Nahen Osten. Wir haben in all den Ländern, wo jetzt gerade Probleme herrschen und der Bürgerkrieg in Syrien, wir haben überall dort Gemeinden und Schulen, wo wir Leute unterrichten, auch in Syrien und auch im Irak. Da haben wir keine Schule, aber haben wir Gemeinden zumindest. Die Christen dort, ob das jetzt Nazarener sind oder irgendjemand anders von einer anderen Kirche, die leben ständig ein Leben in Angst. Oder denken wir an China. Auch wenn es ein kleines bisschen besser ist, bedeutet es trotzdem, dass viele unserer Geschwister dort in China in Angst leben. Denn Christen werden auch heute noch verfolgt. Die meisten von ihnen würden sicherlich sehr gerne auf Angst verzichten, würden auch wir, wenn wir in so einer Situation sind. Aber Jesus zeigt den Weg aus der Angst, nämlich das Vertrauen auf den Vater und Vertrauen auf ihn. In manchen Übersetzungen steht da, glaubt an mich und nicht vertraut, ist aber dasselbe Wort. Das ist wirklich einzigartig, dass wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dass wir dann keine Angst haben müssen. Wisst ihr, wieso das einzigartig ist? Ich habe die letzten 25 Jahre oder ja, über 20 Jahre in Indien und in Südasien gearbeitet. Dort ist das Leben der Menschen, ich meine der religiösen Menschen, von Angst gekennzeichnet. Indien ist ein hinduistisches Land, genauso Nepal. Und wer ein bisschen was weiß über Hinduismus, der weiß, dass es da Hunderttausende verschiedener Götter gibt. Und die Leute gehen ständig in die Tempel und bringen Opfer. Bringen Opfer zu dem Gott, der in ihrer Gegend wichtig ist, aber auch zu anderen. Bei so vielen verschiedenen Göttern, da wissen sie nie, da weiß man nie, ob man irgendjemanden übersehen hat. Und was könnte dann mir passieren, wenn ich irgendeinen von diesen Leuten, von diesen Göttern übersehe? Und das Ergebnis davon ist, dass man nie sicher ist. Ich spreche jetzt vom Inneren her, ist man nie sicher. Das Ergebnis davon ist Angst, wenn jemand nicht sicher ist. Manche auch Christen leben unter einer Angst, unter der sie nicht leben müssten. Und so stellen sie bestimmte Regeln auf, die es zu befolgen gilt. Aber wisst ihr was? Mit Regeln ist man auch nicht sicher. Da kommt man, ist man letztlich in dem gleichen Problem drin. Jesus ist ganz anders. Entscheidend ist nicht nur, dass wir vertrauen und dann gleich alles 100% richtig, sondern dass wir zu vertrauen beginnen und dass wir es dann einüben. Einüben in allen Lebensbereichen. Je häufiger, desto besser und desto mehr wächst das Vertrauen. Und Jesus ermöglicht so ein einzigartiges Leben. Ein Leben, das die Angst überwindet im Vertrauen auf ihn. Und daraus folgt ein zweites, nämlich eine einzigartige Zukunft. Jesus sagt hier im zweiten und dritten Vers, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Denn es ist nicht so, wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Ich gehe also, um einen Platz für euch bereit zu machen. Dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jeder möchte gerne wissen, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen nicht genauso geht, aber mir geht es auf jeden Fall so. Und es gibt eine ganze Reihe Leute, gerade in unserem Land, aber auch in anderen Ländern, die hoffen, die Zukunft bringt nichts. Wenn wir mal die Augen für diese Welt zumachen, dann ist alles aus. Doch was ist, wenn das nicht stimmt? Dann sind wir zurück zu dem gleichen Problem, das wir vorher gehabt haben. Andere haben ganz seltsame Vorstellungen von der Zukunft. Zum Beispiel in einem der Länder, in denen ich gearbeitet habe, da ist der Buddhismus zu Hause. Da spricht man von ständigen Wiedergeburten, bis man endlich rein genug ist, um dann ins Nichts, ins Nirvana aufgenommen zu werden. Aber diese Leute haben genau die gleichen Probleme wie die erste Gruppe, von der wir vorher gesprochen haben. Sie sind sich letztlich nie sicher. Andere haben Vorstellungen von einem Paradies. Manche haben sehr komische Vorstellungen, so wie es vor einer ganzen Reihe von Jahren, hat es mal einen Film gegeben, der hieß Zwei Bayern im Himmel. Und ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, die zwei Typen saßen irgendwo auf einer Wolke und haben gesungen Luja Sagi. Das ist ein bisschen witzig. Andere haben irgendwelche Ideen von schönen Häusern gefüllt und dieses und jenes und weiß ich was noch alles dazu. Doch Vers 2 und 3 spricht nicht von Häusern, es spricht von Wohnungen. Und ehrlich gesagt, es sagt nahezu gar nichts über diese Wohnungen. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was Jesus mit diesen Wohnungen gemeint hat. Und ich bin davon überzeugt, dass er es ganz bewusst so gesagt hat, damit wir nicht irgendwelche komischen Gedanken aufbauen können. Aber es ist etwas, das entscheidend ist an dieser Stelle. Am Schluss dieser zwei Verse sagt Jesus, warum er das gesagt hat. Er sagt, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist das Entscheidende von der Zukunft, dass wir dort sind, wo Jesus ist, mit ihm zusammen sind. Der Thomas stellt eine ganz wichtige Frage dazu und sagt, was ist der Weg dorthin? Und viele Leute geben auch darauf die unterschiedlichsten Antworten. Tu das und lass jenes. Jesus sagt nur, vertraut mir. Glaube allein, so wie die Reformation, wie Luther das in der Reformation gelehrt hat vor 500 Jahren. Der Begriff Glaube wird sehr oft missverstanden. Eine ganze Reihe von Leuten meinen, dass das bedeutet, dass man verschiedene Lehrsätze für richtig hält. Aber das ist Unsinn. Glauben heißt, wie ich schon mehrmals gesagt habe, und ich werde das Wort Glaube auch nicht mehr benutzen, damit es klar ist, es bedeutet Vertrauen, nichts anderes. Wenn man das Wort Vertrauen nimmt, dann ist es ganz klar, dass es nicht um Lehrsätze geht, sondern dass es um eine Person geht. Und dass alle Lebensbereiche auf diese Person, auf Jesus Christus, ausgerichtet werden. Darum geht es. Aber das Problem von dem Thomas und dann später den Philippus, der uns auch noch begegnet, war eigentlich nicht, dass sie den Weg nicht wussten, sondern dass sie Jesus nicht völlig vertrauten. Dann bekommt man automatisch immer eine ganze Reihe solcher Fragen. Und völlig vertrauen, das heißt ganz und gar, durch dick und dünn, vertrauen auch an guten und an schlechten Tagen. Der Philippus übrigens, der hat Vertrauen gelernt, auch der Thomas. In der Überlieferung wird überliefert, dass Philippus als Märtyrer in der heutigen Ukraine gestorben ist. Der Thomas als Märtyrer in Indien. Da ist noch ein schönes kleines Kapellchen, nicht weit weg vom internationalen Flughafen in Madras, was heute Chennai heißt. Und bevor sie umgebracht worden sind, haben sie den Menschen in der Gegend die gute Nachricht gebracht. Mit Jesus erwartet uns eine einzigartige Zukunft. So oder so. Und noch ein drittes. Es geht nicht nur um ein einzigartiges Leben und eine einzigartige Zukunft, sondern um einen einzigartigen Herrn. Das ist das Zentrum dieses Textes. Vers 6 noch einmal. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus greift diese Frage, die da gestellt worden ist, von Thomas auf. Und er sagt praktisch, der Weg, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Diese ersten zwei Worte, die da stehen, ich bin, steht nicht nur an dieser Stelle, sondern an einer ganzen Reihe von Stellen im Johannesevangelium. Das ist die jüdische Gottesformel. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14, wird das zum ersten Mal gesagt. Weiß nicht, wer das mal gelesen hat. Es ist der Mose da auf dem Berg Sinai, da bei dem brennenden Busch. Und Gott spricht zu ihm und sagt zu ihm, ich schicke dich nach Ägypten, um ein Volk herauszuführen. Und der Mose sagt, ich kann doch nicht einfach dorthin gehen. Die Leute denken, ich spinne. Ich muss zumindest sagen, wer schickt mich? In wessen Name komme ich? Und darauf antwortet Gott, ich bin der ich bin. Oder, wie man es auch übersetzen kann, ich werde sein, der ich sein werde. Eigentlich hat Jesus damit schon die Antwort auf diese Frage gegeben. Doch Jesus führt aus. Die ersten Christen übrigens, die wurden, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, genannt die, die auf dem Weg sind. Das erscheint in der Apostelgeschichte immer wieder. Der Paulus sagte das öfter dazu, dass er zu denen gehört, die auf dem Weg sind. Philippus ist mit dieser Antwort von Jesus nicht zufrieden. Er stellt deswegen in Vers 8 die Frage, zeig uns den Vater. Und Jesus greift diese Frage auf und er schließt mit einem absoluten Hammer. Er sagt, jeder, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das bedeutet auf gut Deutsch, in mir ist Gott gegenwärtig. Und alle frommen Juden, die das gehört haben in diesem Augenblick, und sehr viele Leute auch heute noch, sind davon überzeugt, das ist Gotteslästerung. Ein paar Kapitel früher im Johannes 8, am Schluss, da ist diese Diskussion zwischen Jesus und den Leuten, die da rumstanden, über den Abraham. Und Jesus sagt zum Schluss, ehe Abraham war, bin ich. Das ist genau dasselbe. Das ist kein Unterschied. Die Leute haben sich so wahnsinnig aufgeregt über diese Gotteslästerung, dass sie Steine aufgehoben haben, um ihn zu steinigen. Und Jesus ist nur ganz knapp der Steinigung entgangen. Wenn er in alle ersten drei Evangelien hineinschaut, dann könnt ihr feststellen, wenn ihr euch die Leidensgeschichte lest, dass da fast in jedem Evangelium eine mehr oder weniger identische Aussage kommt. Nämlich, dass im Schluss, nachdem es gar keine andere Möglichkeit gab, der Hohepriester Folgendes sagt, und ich lese das vor nach dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21 oder 22, das steht aber genauso auch in den anderen beiden, nur nicht ganz so ausführlich. Da sagt ab Vers 67, sag uns, sagt der Hohepriester, bist du der versprochene Retter? Jesus antwortete, wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir es ja doch nicht. Und wenn ich auch euch etwas frage, gebt ihr mir keine Antwort. Von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Das heißt, er hat die Macht Gottes inne. Da riefen sie alle, du bist also der Sohn Gottes? Er antwortete, ihr sagt es, ich bin es. Wieder das Gleiche, was wir vorher schon gehört haben im Johannesevangelium Kapitel 14 im 6. Vers. Als Jesus das gesagt hat, auf gut Deutsch, ich bin Gott, in dem Augenblick haben die Priester und die Pharisäer und die Sadduzäer gesagt, wozu brauchen wir eigentlich nochmal einen Zeugen? Es ist vollkommen klar, wir haben das aus seinem eigenen Mund gehört. Deswegen und vor allen Dingen deswegen, weil Jesus sich mit Gott identifiziert hat, wurde er ans Kreuz geschlagen. Gegenüber dem Pilatus haben sie natürlich was anderes gesagt, weil der gesagt hat, interessiert mich nicht, das ist eine religiöse Frage. Aber es war vollkommen klar, das war der Grund, wieso Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. C.S. Lewis, der englische oder britische Literaturprofessor, hat zu dieser Aussage Jesu, die wir gerade eben gehört haben, dass der Vater und er eins sind, gesagt, entweder war Jesus Christus ein Irrer oder er war der größte Verführer, den es je gegeben hat. Oder aber, er war tatsächlich, was er gesagt hat, dass er sei, nämlich Gottes Sohn. Und dann hat er noch einen Satz dazugefügt. Er hat gesagt, den Ausweg, den wir heute sehr häufig benutzen, dass Jesus nur ein guter Mensch war, den hat er uns nicht gelassen. Mit diesen Aussagen. Denn wenn Jesus ein Irrer war oder wenn er bewusst gelogen hat, dann ist er alles andere als ein guter Mensch. Wie reagieren wir darauf? Der Reformator Martin Luther hat darauf gesagt, die einzige Reaktion ist auf das, dass wir glauben, dass wir Jesus Christus völlig vertrauen. Allein der Glaube. Entweder wir lehnen diesen Jesus Christus ab, oder er ist mein Herr und mein Gott. Und weil Jesus Christus so einzigartig ist, deswegen singen wir heute noch in einem etwas neueren Lied. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Darum begehen wir die Allianzgebetswoche. Die Allianzgebetswoche erinnert nicht an die Reformation. Das ist jetzt nur der Grund, wieso gerade die Deutschen das vorbereitet haben, die Deutschsprachigen. Aber diese Allianzgebetswoche, dieses Beten am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das macht nur Sinn, wenn Jesus Christus ein einzigartiger Herr ist. So wie er ist im Evangelium, nicht im Evangelium, in der Offenbarung heißt, im 19. Kapitel, im 16. Vers. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Mit ihm sprechen wir im Gebet und damit mit dem lebendigen Gott. Und so schließt Jesu Gespräch mit den Jüngern ab, indem er am Schluss, Vers 13, sagt, dass das alles zur Herrlichkeit Gottes dient. Mit diesem einzigartigen Herrn kannst du ein einzigartiges Leben führen und mit ihm einer einzigartigen Zukunft entgegengehen. Darum geht es. Und deswegen sind wir froh, auch in diesem neuen Jahr. Wir feiern das Abendmahl miteinander.